Herzlich willkommen hier beim Retrocast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
Hallo Gregor, Jabadabadu.
Jabadabadu, Kai. Hallo.
Wir sprechen heute über die Flintstones, die Familie Feuerstein.
Ach, das war noch Zeiten, oder? Da vorab, Kai, Zeichentrickserie. Warst du Team Zeichentrickserie von den Flintstones?
Nicht direkt. Also das lief meistens so irgendwie so als so Hintergrundbeschallung, wenn man eigentlich auf was anderes gewartet hat. Dann liefen die Flintstones und so richtig verfolgt hatte ich die nie. Ich wusste, was drin vorkam. Ich hätte dir die Namen sagen können, hier Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer, aber viel mehr auch nicht.
Deshalb also jetzt die Kernfrage. Flintstones oder Jetsons?
Jetsons habe ich auch kaum gesehen.
Ja. War so schön, war so ein schöner Spin-off. Ja, doch, also so die Familie Feuerstein habe ich viel als Kind geguckt. Also als Kind dann irgendwann halt nicht mehr, dann wurde man alt genug, um die Simpsons zu gucken, ne, die auch als der legitime Nachfolger dann auch betrachtet wurden. Und die erste Animated Series waren, die dann den Rekord von Familie Feuerstein aus den 60ern mit Laufzeit gebrochen hat. Also mit Länge, mit Produktionsmenge an Folgen. Und das 1997 schon. Und die laufen heute noch.
Ja, ja, das ist schon krass. Ja. Aber wir sprechen heute über die Realverfilmung, die ich damals tatsächlich auch im Kino gesehen habe.
Nee, habe ich nicht. Also ich kann mich auch da nur erinnern, dass ich in meinem Kleinstadtkino die Poster gesehen habe und die Szenenbilder. Da kann ich mich total dran erinnern, dass das total viel da immer und sehr lange lief und ausgehangen war. Aber ich habe den auch erst wirklich Jahre später zu Hause dann gesehen. Und ich glaube, aus der Videothek ausgeliehen wird das gewesen sein. Also ich weiß nicht, warum ich nicht ins Kino gegangen bin. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe in Vorbereitung für die Folge, habe ich es auch wieder bereut, ihn nicht im Kino gesehen zu haben.
Ja, ich war damals so 12 oder 13, ich weiß nicht mehr genau, wann er hierzulande gestartet ist in die Kinos, also wie gesagt, er stammt offiziell von 1994, aber damals fand ich das irgendwie ganz cool und was damals auch immer im Radio hoch und runter lief, war der passende Song zu dem Film. Erinnerst du dich noch an den?
Natürlich, ne? BC52, also eigentlich B52 heißt die Band und BC52 hieß sie für den Soundtrack, für diesen Film. Und die haben, den Intro-Song gemacht halt, ne? Das Meet the Flintstones haben sie gemacht und dafür haben sie halt das BC, ne, für, weiß ja, Before Christmas und so halt, ne?
Ja, ja, klar.
Haben sie ihren Namen draus gemacht. Und das Musikvideo, das war damals, das lief auf Viva, weiß ich noch, rauf und runter. War ja auch super. Du hast halt die Kulissen gesehen, die konnten das in den Filmkulissen ja drehen. Du hast die Schauspieler gehabt, die da mitgespielt, mitgetanzt haben hier. Ich kann mich noch an John Goodman und Rick Moranis total erinnern, an den Gitarren und ja, ich kann mich noch an Rick Moranis erinnern, an wie er da am Steinschlagzeug gesessen hat und so. Also das Video lief total rauf und runter. Das ist ja auch ein guter Song.
Es ist irgendwie ein cooler Song, ja.
Es ist ein cooler Song und die Version von denen ist total geil. Als ich dir auf YouTube vor kurzem geschickt habe, leider in einer nicht so guten Quali, muss man sagen, der ist ein bisschen schwerer zu kriegen, aber sofort wieder drin halt, ne? Also der Song ist ja aus der Serie, also es ist ja das Intro aus der Serie, aber in der Serie hat es das erst ab der dritten Staffel gehabt.
Ach ja,
also okay. Ist also nicht gleich dazu gekommen, aber wie gesagt, ich finde die Version, die sie hier für den Film gemacht haben, finde ich total großartig, vor allen Dingen auch mit den Kulissen von dem Film,
ja,
ich total verliebt bin.
Ist auch irgendwie so eine Rocknummer, also irgendwie funktioniert der Song auch jetzt heute noch, also das total. Fand ich bemerkenswert, ja.
Und ich muss auch sagen, ich war ganz überrascht, dass diese Band, also B-52, seit den 70ern existierte und gefühlt ist alles, was ich von dieser Band kenne, nur dieser eine Song.
Ging mir auch ganz genau so.
Also ich war ganz überrascht, dass die irgendwie so 30, 40 Jahre Karriere irgendwie hinter sich haben und ich so sage, nur, und dann stand irgendwo im Wikipedia-Eintrag und für einen Song haben sie sich umbenannt in BC52 für halt den Flintstones-Kinofilm halt. Ne?
Ja.
Der auch mit 45 Millionen durchaus ein ordentliches Budget hatte für das Jahr 1994, aber nicht überbordend, also nicht mega groß, aber schon ordentlich. Und ein Mythos konnte ich gleich mal ausräumen, weil ich habe immer gedacht, der Film war nicht so erfolgreich. War der doch, der hat $358 Millionen eingespielt. Also es war ein riesen Kino-Hit. Einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 94. Und das umso mehr hat es mich irritiert, dass der keine richtige Fortsetzung bekommen hat.
Ja, das fand ich auch wirklich merkwürdig. Also es gibt quasi ein Prequel, das ist glaube ich so im Jahr 2000 erschienen.
Ja,
das ist aber irgendwie nicht der Rede wert und das werden wir auch hier glaube ich besser nicht besprechen.
Nein, nein. Ja. Viva Rock Vegas ist es genau. Zwar auch vom Regisseur Brian Levant, der unter anderem Versprochen ist Versprochen als Regisseur gemacht hat. Den haben wir ja auch schon bei dir im Rahmen eines Adventskalenders besprochen.
Und dieser Film hier für damals und auch für heute irgendwie bemerkenswert besetzt mit John Goodman als Fred Feuerstein.
Perfekt auch.
Der große Rick Moranis als Barney Geröllheimer. Es ist einfach so toll, diesen
toll, Rick Moranis zu sehen, oder? Ja, ich habe auch wieder, wie schockverliebt ich auch geguckt habe, als ich Rick Moranis wieder gesehen habe und gemerkt habe, wie sehr er mir heute fehlt in Produktion.
Ja, total. Weißt du? Ursprünglich war Danny DeVito geplant.
Ja, und hast du mitgekriegt, dass Danny DeVito abgelehnt hat und und gesagt hat, das soll Rick machen, der macht das besser?
Ja, genau.
Der hat ihn vorgeschlagen, finde ich total großartig.
Total, ja.
Total super. Aber Rick Moranis ist ja auch erblondet in dem Film als Barney Geröllheimer. Ne, wie er hier in Deutsch genannt wurde. Und ich weiß noch, das war so, weißt du, man verbindet ihn mit so vielen tollen Filmen und so. Und gerade aus den 80ern und als Ghostbusters-Fan und so, sowieso. Und er ist ja nicht, wie er selber sagt, nicht in Rente, sondern so inaktiv im Prinzip oder macht nur sehr ausgewählt Sachen, meistens Voice-Acting und solche Geschichten. Ne? Deshalb ist es sehr schade, dass er, glaube ich, seit 25 Jahren oder noch länger nichts mehr so vor der Kamera gemacht hat.
Ja, ich glaube, es wäre echt mal Zeit für ein Comeback. Also er hat sich damals eben nach dem Tod seiner Frau zurückgezogen, um sich einfach um die Kinder zu kümmern, die großzuziehen.
Ehrenwert.
Ja, komplett stehe ich bei dir und jetzt könnte es doch so langsam, also ich würde gerne nochmal einen Rick Moranis Film sehen, auch gerne in einer ernsten Rolle, aber ich glaube, der hat's noch drauf.
Ich glaube auch, ja. Der ist, also gut, die Kinder werden jetzt erwachsen sein.
Ja, deswegen ist das, jetzt kann er langsam mal zurückkommen, ja.
Also die müssen mindestens Mitte 20 sein oder darüber halt, ne, also jetzt könnte er eigentlich zurückkommen. Ich hatte ja bei Ghostbusters Afterlife so ein bisschen Hoffnung, dass wir Louis Tully oder so nochmal sehen, aber ach, das hat sich nicht bewahrheitet. Ich glaube, er ist auch so ganz zufrieden damit und sei ihm natürlich gegönnt. Er macht halt Voice-Acting und ich glaube, hier und da noch mal eine Platte und so. Er ist ja auch Musiker und so, aber so die goldenen Jahre mit ihm, ach, das war total schön. Da habe ich so viele Familien geschrumpft damals zu seinen Sachen.
Ja.
Na, also das war toll. Und John Goodman, der ja für uns einfach Dan Connor war oder King Ralph oder noch tausend andere Sachen zu der Zeit auch schon, das ist halt der geborene Fred Feuerstein. Das hat auch Steven Spielberg persönlich oder Spielrock, wie er hier im Intro präsentiert, Steven Spielrock, der hat halt gesagt, Fred Feuerstein, also John Goodman ist Fred Feuerstein und die hatten da wohl kaum einen anderen so wirklich ernsthaft in Betracht gezogen und das stimme ich auch zu, er ist die perfekte Wahl für diese Rolle gewesen und der hat ihn dann zwischen den Filmen dann im Sommer zwischen der Produktion von Staffel 6 und Staffel 7 von Roseanne gedreht halt, ne? Und das war quasi sein Sommerurlaub halt, dieser Film, ne?
Ja, ich war überrascht, ich hatte in Erinnerung, dass der Film vielleicht so ein bisschen schlecht gealtert CGI-lastig sein könnte, weil ich hatte ihn ewig nicht mehr gesehen, aber dem ist ja gar nicht so. Ich finde, der Film ist großartig gealtert, weil man eben seltenst CGI eingesetzt hat. Mhm. Wenn man CGI sieht, sieht die nicht so gut aus, das ist klar, aber man hat überwiegend richtige Animatronics-Modelle gebaut und die sind einfach großartig.
Die sind fantastisch. Also das, was wir von CGI sehen hier, der Säbelzahn Säbelzahntiger am Ende, der aus dem Haus rausgeschmissen wird, dann reinkommt und wieder Fred rausschmeißt. Wilma! Oder so, oder hier die Drachen am Anfang oder die Saurier, die dann im Meer am Anfang, also durch diesen Fluss schwimmen oder genau, der Flugsaurier, ja, oder so. Das sieht zwar nicht mehr so geil aus, aber es passt zum Rest des Films total. Und die Animationen sehen so fast wie Zeichentrick schon aus. Und somit passt es auch wieder zu der Vorlage, weil der Vorlage sind sie sich halt alle überall bewusst. Also ich finde es auch super, wenn du Fred Feuerstein Artikel in dieser Steinzeitung siehst, ist er halt der gezeichnete Fred Feuerstein,
ja, richtig,
aus der,
ja,
alten Fernsehserie. Genau. Finde ich großartig, weißt du?
Ja.
Dass du da den alten Fred Feuerstein siehst. Und da muss ich sagen, das CGI, das, was sie genommen haben, passt zu dem Look and Feel dieses Films und auch zu dem Look and Feel der Zeichentrickserie. Und Kai, was bin ich verliebt in die Kulissen, in die ganzen von den Häusern, von den Fahrzeugen, vom Müllschlucker,
ja,
sonst alles. Es ist alles diese Animatronik und echten Kulissen, die sie gebaut haben, wofür sie irgendwie einen Großteil des Budgets verbraucht haben, was ich auch durchaus verstehe. Das ist so fantastisch gut von der Kleidung, von dem Stil. Da ist so viel zu entdecken. Das muss man echt sagen. Also da bin ich total schockverliebt in das Produktionsdesign von diesem Film.
Ja, ich auch. Und zwar hat man ja zusätzlich noch einen Realfilm gemacht, aber wenn man sich so ein bisschen hineinversetzt, ist es ja so gesehen keine Realverfilmung, denn alles, was da innerhalb von diesem Film passiert, ist halt eher cartoonig. Das heißt, die Figuren, ja, sehen cartoonig aus, mal abgesehen von den realen Darstellern. Und für mich ist da einfach genau dieser Zauber gelungen, so dieser schmale Grat, dass es irgendwie ein cooler Mix aus cartoonig und Realfilm Film ist. Ja, wie gesagt, ja, also diese Dinos oder dieser Müllschlucker oder dieser komische Animatronic-Vogel, der sieht ja auch so genial aus.
Auch wenn der geht, der kann gehen.
Ja,
so.
Genau.
Der Aradicta wird er genannt.
Genau, ja,
genau, der ist der Vogel. Ja, der ist im Prinzip der Bürovogel. Ja, oder wie gesagt, du hast den Müllschlucker, die ganzen Dinos und so, die wir wirklich sehen hier von dem Brontosaurus und so. Also es ist wirklich hier das Mammut. Ich weiß, Puristen werden jetzt sagen, was, Neandertaler, Menschen, Saurier, alle in derselben Zeitepoche? Leute, es ist ein Film.
Es ist vor allem Cartoon.
Und das nehme ich hin, obwohl wir erfahren, dass die Bowlingmannschaft, nämlich die Wasserbüffel, beschlossen haben, keine Neandertaler mehr aufzunehmen. Wir erfahren, und wirklich dieses Produkt, ich muss wirklich schwärmen über dieses Produktionsdesign, auch diese Fellmütze, die die Wasserbüffel tragen, wenn sie vom Bowling wiederkommen und so. Das ist so herrlich. Also alles, was da auch so an Sachen gebaut, die Steinzeitungen und wirklich der Rasenmäher, der dieser Krebs ist, der einfach mit den Scheren da auf und ab wippt und so, das ist alles so fantastisch. Und diese Meta-Gags, die wir überall hören, wenn wir Radio- oder Fernsehsendungen hören. Jay Leno, der da so eine Art Aktenzeichen XY ungelöst macht. Oder dieser Radiospeaker, wenn dieser Flugsaurier unterwegs ist mit den Passagieren auf dem Rücken und sagt, zu ihrer Rechten in 15 Millionen Jahren können sie da den Grand Canyon sehen. Und so, das sind super Sachen.
Ja.
Und ich finde, ich habe das so gefeiert, auch der Steinbruch, das Haus der Familie Flintstones, Feuerstein. Auch total witzig, dass sie den Film in Deutsch trotzdem den Titel gegeben haben, Flintstones Familie Feuerstein. Da hat man noch nicht ganz auf den Markennamen getraut halt, ne?
Ja.
So ein bisschen, ne? Aber das ist total großartig. Und ich finde es auch super, dass dieser Film sich von am Anfang total lange Zeit nimmt, diese Welt einem zu zeigen, diese Welt einem vorzustellen, der einem das Privatleben von den Leuten zeigt, dass die Bowlingfreunde, dass die Nachbarn sind, die Gröllheimers und die Feuersteins und so, ne, dass die Arbeitskollegen sind, was, glaube ich, nicht in der Vorlage so war. Ich glaube, da waren
Barney und das anders.
Fred keine. Aber wir verbringen eine Menge Zeit erstmal in dieser Welt, um die kennenzulernen, was die so an privaten Sachen machen, dass das so einfache Leute, einfache, untere, solide Mittelschicht halt, ne, die dann aber in ihren Steinbruch gehen, da ihre Jobs machen und ansonsten Zeit mit ihrer Familie verbringen und einfach ein steinstarkes Leben haben, halt, nur so in dieser Welt. Und wir erfahren einfach auch in so Nebensätzen total viel über diese Welt. Man ist da nicht allein, es gibt noch 4000 andere Menschen.
Gigantische Stadt, ja, also man hat wirklich alles gebaut, diese Kulissen. Ich kaufe denen ab, okay, das ist genauso wie eben in der Cartoon-Serie. Und die fahren auch genauso hier. Die haben diese Autos, bei denen eben diese Räder oder diese Walzen, die da so montiert sind, die sind auch nicht ganz gerade. Die sind auch Stein,
ja,
und die sind
ja
total bucklig, genau wie die Bowlingkugel, mit der sie Bowl gehen und sie treiben das Auto auch genauso an mit ihren Füßen und das ist
der
super.
Der Feuerstein-Antrieb. Ja, ja. Der Feuersteinantrieb, der auch so, wenn die in den Bus einsteigen, so und jetzt alle die Füße raus und jetzt alle. Ja. Ne? Und dieses, ich schalte um auf Fred Feuerstein-Antrieb. Japa, dapa, du. Das ist alles so großartig. Das ist übrigens der absolute Barfußfilm, weil die komplett alle barfuß im ganzen Film und unterwegs sind, was dazu führte, dass am Set Glas verboten war. Die mussten alles aus Plastikflaschen und so. Also es war bei Todesstrafe verboten, Glas am Set zu haben, weil man befürchtete Scherben und dann tritt irgendeiner der Darsteller rein und dann ist es vorbei. Das ist übrigens die Schwiegermutter von Fred Feuerstein, wird ja von der großen Elizabeth Taylor gespielt. Das war übrigens ihr letzter Kinofilm. Also danach hat sie nie wieder einen Kinofilm gedreht. Sie hat noch bei der Nanny, glaube ich, mitgespielt und irgendwie so einen Fernsehfilm. Aber das ist hier ihr letzter Auftritt als nervige Schwiegermutter, die ja eigentlich den Stein des Anstoßes, ich mache die ganze Zeit Steinwitze, weißt du, den Stein des Anstoßes macht, indem sie ja Fred immer sagt, du bist niemand, ne, du bist mit deinem einfachen Leben zufrieden, aber du könntest den Leuten, hier müsstest du mal mehr bieten und so. Du bist niemand und so. Die macht ja im Prinzip, die legt ja den Stein, die wirft ja den Stein ins Rollen quasi. Aber wusstest du, dass die eine große Freundin von Michael Jackson war, also Elizabeth Taylor und Michael Jackson auch einen Tag am Set gewesen ist und es ein Foto geben soll mit ihr, Michael Jackson und der Darstellerin, die Wilma gespielt hat, in Kostüm, aber ich habe es nicht gefunden. Das soll es geben, das Bild. Mhm. Er war auch am Set, das ist bestätigt. Darüber hat die Darstellerin auch geredet. Aber ich habe das Foto leider nicht gefunden in meinen Recherchen. Und ich war in den Untiefen von Reddit unterwegs und habe es nicht gefunden. Also wenn irgendeiner dieses Set-Foto findet mit Michael Jackson, Elizabeth Taylor, auf dem Set beim Flintstones, das will ich sehen.
Ja, aber es ist ja für dich auch noch jemand dabei, nämlich Halle Berry spielt mit.
Halle Berry spielt in Deutsch, glaube ich,
Kiesela Stein. Ja.
Kiesela Stein, was total lustig ist, weil, weißt du, wie die Rolle im Original hieß?
Sharon Stone.
Und sie sollte gespielt werden von Sharon Stone. Ja. Das war ein geiler Gag, der allerdings, das hat aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Und somit musste man halt auf die, zu der Zeit etwas unbekanntere Darstellerin zurückgreifen. Aber Halle Berry hat das total großartig gemacht. Also die ist so sexy verführerisch. Das ist auch eine der Rollen, an die ich sofort denke, wenn ich an Halle Berry denke. Und ich denke, sie schafft es bei jedem Auftritt sofort so eine sexy Musik zu bekommen.
Ja,
sobald sie in Szene tritt, ja. ist so wie so eine kleine Pornomusik, die kleine Pornonachtmusik.
Ja, so eine Saxophon-Sexmusik.
Ja, es ist so eine so. Und sie ist ja auch einfach so, weißt du, sie ist ja auch so eine wie die so. Sie ist ja die Assistentin dann von dem neuen Vizepräsident Fred Feuerstein. Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen zur Story und so, aber alles, was sie macht, ist ja ihn im Prinzip so ein bisschen zu bezürzen, dass er da weiter diese Dinger unterschreibt und so. Und deshalb ist sie natürlich immer so, weißt du, so extrem lassiv halt. Ne? Ja. Weil wenn sie dann auch so sagen, immer so Sachen, das ist so wie jemand, der sagt, entschuldige bitte, aber ich habe meinen Dienstplan verschlampt. Weißt du, so
ja,
in der Art.
So spricht die ganze Zeit auch.
So in der Art ist es, aber ich armes dummes Ding. Sie wollen noch nicht, dass ich arbeite.
Ja, genau. Ja,
die Story ist ja im Prinzip so, dass Fred dann so ein bisschen da mit seinem Leben hadert, ne, dass er halt, weil seine Schwiegermutter ihm so ein bisschen auf den Sack geht und so, und dass er niemand ist und so. Und er ist aber halt, hat Familie, Freunde, ein gutes Leben, hat seinen Nachbarn Kies geliehen, damit die ein Kind adoptieren können. Das ist übrigens auch so ein Novum, dass man das Thema so Unfruchtbarkeit und Adoption eines Kindes, dass man das schon in den 60ern in der Serie thematisiert hat. Das ist eigentlich beeindruckend für eine Fernsehserie, eine Zeichentrickserie in den 60ern. Und hier hat man es ja im Prinzip auch, dass man, dass er den Geröllheimers das Geld für die Adoption von Bam Bam, der mit wirklichem Namen Bam 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 heißt, wie wir hier erfahren, gibt und so. Und aber wie gesagt, er fühlt sich dann so ein bisschen unter Druck, weil die Schwiegermutter sagt, du bist aber nichts, und nimmt dann ja mit seinem Kumpel an so einer Ausschreibung im Konzern, so einer Führungskräfteauswahl, an so einem Eignungstest teil.
Eignungstest, ja.
Ne? Und weil Barney ihm was schuldet, vertauscht er die Tafeln, dadurch gewinnt er, wird dann Vizepräsident und wird, weil das aber eine Falle ist, wird er von einem fiesen Mitarbeiter, von dem fiesen Kyle MacLachlan, der schon der Captain bei How I Met Your Mother war, damit assoziiere ich ihn immer, wird wird er dann quasi reingelegt und wird dann in so eine Betrügerei verwickelt, die man ihm dann in die Schuhe schieben kann. Und damit er das mächtige Imperium von Mr. Schiefer nämlich ausraubt halt auf die Art, ne? Dem wird nämlich im Prinzip gesagt, hey, wenn wir die Firma, diesen Steinbruch nämlich industrialisieren durch Maschinen, brauchst du gar nicht mehr deine Mitarbeiter und dann machst du viermal so viel Gewinn und du brauchst gar nicht mehr diese Mitarbeiter bezahlen. Das schiebt man alles dem guten Fred in die Schuhe und der Film handelt dann halt darin, wie er da reinschlittert und wie er sich quasi am Ende dann wieder seine Ehre, seine Reputation wiederherstellt halt, ne? Und den Steinbruch und den Job seiner Kollegen rettet und die Freundschaft zu seinem besten Freund wieder kittet und die Familien wieder zusammenbringt.
Und zufällig noch den Beton erfindet.
Den Beton. Ja, obwohl der Name, der kommt ja von Frau Schiefer Betonia.
Ne?
Betonia,
genau,
die Frau und die Chefin. Die haben immer Schiefer, ist auch so ein Name, der einem so hängen geblieben ist halt, ne?
Ja, ist auch gespielt von hier Dan Florek, der hat in hunderten Folgen mitgespielt von diesen ganzen Law and Order Sachen.
Aber diese Brille bringt mich so raus.
Ja, die sieht albern aus. Ja.
Die Brille sieht wirklich ein bisschen zu albern aus, ja, muss man sagen. Die ist ein bisschen zu präsent halt, ne? Das muss man schon sagen. Die ist schon so ein bisschen, naja. Aber hier als Cliff, hier Vander Cave, also Kyle MacLachlan, ist ja der Bösewicht in dem Film, ne? Der die gute Kieseler zu seiner Gehilfin macht und dann versucht halt die ganzen Betrügereien und das Geld, was er veruntreut, irgendjemand Armen in die Schuhe zu schieben, den er über so ein, naja, fingiertes Aufstiegsführungskräfteprogramm quasi, er braucht einen Sündenbock, ne?
Genau, er braucht einen Depp vom Dienst quasi, den er ins Büro setzen kann, der den ganzen Kram unterschreibt, damit alles auf seinem Mist gewachsen ist.
Richtig, und da findet er Fred, der aber nur diesen ersten Platz gemacht hat, weil Barney ihm halt mit ihm die Tafeln getauscht hat, weil er gesagt hat, ich schulde ihm was, weil er hat mir dieses Geld für den Kies für die Adoption von guten Bam Bam geliehen und deshalb ist ein guter Kerl, will ich ihm jetzt meinen Gefallen tun. Und das führt dazu, dass Fred dann total Oberwasser kriegt und arrogant wird und so und denkt, er wäre der Beste, während der gute Barney wird gefeuert, weil er hat ja das Ergebnis von Fred und er hat das schlechteste Ergebnis von allen gemacht. Wo ich mich schon gefragt habe, wenn da in einer Firma ein, ich zitiere, freiwilliger Eignungstest gemacht wird, da kann dann doch die Konsequenz nicht sein, dass der den schlechteste Ergebnis hat, gefeuert wird, oder? Bei einem freiwilligen Eignungstest, oder?
Ja, das ist sowieso eigentlich ein bisschen komisch. Also wie gesagt, die Story, die ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, hanebüchen.
Ich glaube dir, so läuft das.
Eigentlich. Ja, aber es ist auch ein bisschen überzeichnet, ein bisschen gesellschaftskritisch vielleicht sogar.
Oh, dass total.
Man irgendwie in so eine hohe Position, dass man dann irgendwie so hochnäsig wird und so man sich für was Besseres hält und dann auch quasi seine Freunde irgendwie schlecht behandelt und es ist einfach, es kommt so viel beisammen und ja, ich dachte mir, ja, das ist sehr gesellschaftskritisch.
Einmal auch das Thema, es geht ja auch um die Arbeitswelt, die sich verändert hat, ne? Die haben ja im Steinbruch, arbeiten die da auch ja alle und ich zitiere auch der Orang-Utan, der Affe, der große Affe hat ja die zweithöchste Punktzahl. Das ist auch so ein guter Gag. Wer hat denn die höchste Punktzahl? Fred Feuerstein, der große Affe? Nein, der große Affe hat die zweithöchste Punktzahl. Und wie geil als, wisst ihr, wir lachen schon nur drüber, wenn wir drüber reden, weil auch als Vander Cave diesen Test vorstellt bei den Führungskräften, sagt er, ich habe euch etwas vorzustellen, dann siehst du hinten diesen Orang-Utan, wie er den Arm hebt und sagt, Fragen werde ich später beantworten. Und so. Das ist so großartig. Aber wir haben ja auch die Sache, dass die in dieser Firma die Mitarbeiter rausschmerfen wollen, weil die Industrialisierung nervt, weil die Industrialisierung naht. Oder wie sie sagen, während andere Firmen noch in der Steinzeit festhängen, die Wortspiele sind so super.
Die sind großartig.
Gehen wir schon den nächsten Schritt und so. Und dadurch verlieren ja die ganzen Leute, die ganzen Kollegen von Fred ihren Job halt, ne? Und denken, er ist schuld daran, er hat sie rausgeschmissen. Was er ja auch hat, er denkt, er hat für die irgendwie Urlaub erstritten, denn die Leute können jetzt nach Hause gehen und haben Freizeit.
Ja, genau.
Für immer. Und dieser Kontrast, da ist schon auch eine Menge Gesellschaftskritik auch mit drin. Halt, ne, mit der Industrialisierung, dann brauchst du die Leute nicht mehr. Was machst du mit denen? Wie wichtig ist ein Job für fürs Selbstwertgefühl? Wir sehen das ja bei Barney, der, obwohl er das eigentlich der Intelligentere ist, ist er ja dann gefeuert worden, weil er seinem Kumpel einen Gefallen getan hat. Und dann muss er irgendwelche Dreckjobs machen.
Also
die wirklich
Jobs. Ja.
Aber richtig schlimm. Also wir sehen dann so einen Kontrast, dass bei den Feuersteins sogar noch eine zweite Etage aufs Haus gebaut wird und die so Maßanzüge kriegen und der Müllschlucker, der am Anfang kaputt gegangen ist, weil er einfach vollgefressen war offensichtlich, der Dino, der den Müllschlucker spielt, wird gegen einen schlankeren, kleineren Dino, der ein bisschen moderner aussieht, der auch so in so einem Kasten kommt, ausgewechselt. Währenddessen der gute Barney als Crash-Test-Dummy herhalten muss, um sein Geld zu verdienen. Weißt du, der wurde doch in diesen überfahrenen Baumstamm gesetzt und dann die Rampe runter gegen einen Mann, gegen eine Mauer. Und dieser Kontrast mit diesem Meet the Flintstones-Song dazu, der mehrfach kommt, das ist total lustig und unterhaltsam und so. Also man ist total verliebt. Und ich möchte auch wissen, Kai, hast du wie ich auch in Grube 6 gearbeitet? Und was ist mit unserem Haarausfall? Steckt da, ne?
Das ist toll. Nee, das ist echt super. Aber auch zufällig, dass Barney immer genau da auftaucht als Nebenjob, wo Fred und hier Wilma auch gerade herrscht. Sind. Ja. Das ist auch immer so super. Auch später, als die dann sagen so, hey, was machen die denn da mit dir? Ich werde gerade gelünscht, sagt Fred, weißt du.
Ja, stimmt. Ich dachte, du bist zu meiner Rettung hier. Nee, und er verkauft der Eissorten, ne?
Ja,
und
er verkauft der
hingekommen. Er ist nur hingekommen, weil er einen Menschenauflauf gesehen hat. Ne?
Ja, und das Geilste ist ja, dass er dann auch noch irgendwie sagt, okay, ja, ich kenne diesen Typen, wir haben früher zusammengearbeitet, wir waren mal befreundet und Fred und Barney dann mitgelünscht werden soll. Und dann kommt noch ein Typ, da haben sie auch Schokoladeneis. Und
der, dann so und der sagt, da müssen sie hinten mal gucken.
Genau, müssen sie hinten mal gucken.
Während er schon die Schlinge um den Hals hat.
Genau,
ne? Nein, das ist total super. Was ich eben noch über unsere Haare die Anspielung machte, auch das ist ja auch so ein Aspekt, weil sogar das Thema Umweltschutz in der Industrie wird thematisiert, weil er sagte, ja, wir haben etwas rausgefunden, als wenn der Kelf da diesen Test präsentiert, diesen Führungskräftetest, hat man herausgefunden, was es mit dem Haarausfall der Leute, die in Grube 6 gearbeitet hat, zu tun hat. Und er sagt, nein, da sind wir gerade dabei, das zu dementieren. Keine Sorge, da sind wir schon hart am Dementieren und so. Da gibt es auch den Umweltschutz oder Gesundheitsaspekt, was auch noch mit drin steckt halt. Ne? Also ne, so drin steckt, da fällt mir übrigens auch der Satz ein, wir erleben auch Mitarbeitermotivation. Barney, der zu Kieseler Stein, zu ihr so der sexy Sekretärin sagt, in ihnen steckt doch viel mehr drin.
Ja.
Also er macht Mitarbeitermotivation halt, ne? Während er seinen Vogel, ne, den großen Adikata, nee, doch, der heißt so, der große Aradikta, das ist so ein Vogel, der für ihn irgendwie so eine Art, wie so ein Protokolldruide arbeitet eigentlich, ne?
Ja, genau, so eine Art Diktiergerät oder sowas in der Art, genau, der hört alles mit, merkt sich alles und natürlich greift er auch mit auf, dass eben hier Wundercave so einen komischen Plan hat und der Vogel begreift das, der ist auch noch schlauer als Fred.
Das ist total geil, ne? Und auch noch gut gemacht halt, ne?
Ja. Der sieht halt auch echt cool aus, weil es eben, ich weiß nicht, ob es ein Animatronic oder eine Handpuppe ist, aber es sieht großartig aus.
Ich glaube, so ein Mix aus beiden. Also später läuft er ja auch so ein bisschen.
Das ist wie so eine Marionette, ja, genau.
Ja, aber wenn er da so sitzt und ihm immer versucht zu sagen, hier, sie sind ja eigentlich nur hier, ohne die nötige Qualifikation zu haben und sie sind hier den ganzen Tag dabei, irgendwelche Sachen zu unterschreiben, ne? Weil der bescheißt ja die Firma, ne, im Prinzip. Ne? Und holt, lässt sich das von ihm quasi signieren, dass da irgendwie Gelder für Material veruntreut werden. Und so. Und sein Betrug ist ja, dass er Geld abzwackt und diese Industrialisierung, diese Maschinen, alle so ein bisschen aus Billo-Sachen gekauft, also aus
nicht statt
aus bei Wish bestellt. Und das Geld, was steckt er sich, und den Kies steckt er sich quasi ein. Und dafür braucht er halt den Strohmann Fred halt. Ne? Und ich muss sagen, der Vogel, ich muss es immer wieder sagen, der Aradikta, der erkennt das ja und der sagt ja irgendwann, in so einem sehr tollen Moment zu Fred, hören Sie, hör mal, du magst mich nicht und ich mag dich nicht. Ne? Wir sind jetzt nicht vielleicht die besten Freunde, aber mein Opa hat immer gesagt, nur die Tumpen signieren, bevor sie studieren. Ne? Das habe ich gehört, während ich mal wieder die Apple-AGBs bestätigt habe, nachdem ich 65, 60 Seiten nach unten gescrollt habe, um auf Ja zu klicken. Halt, ne? Das ist so super. Wirklich.
Ja, das ist einfach großartig. Auch wie quasi am Ende hier Mr. Schiefer die Steinzeit für beendet erklärt. Einfach so, weil jetzt gibt es ja Beton, wir brauchen jetzt keine Steinzeit mehr. Die Steinzeit ist beendet, das ist auch einfach so ein Akt, der, ja, wird jetzt gesagt, das ist jetzt so.
Ja,
aber
richtig
lustig fand ich auch, man hat ja die ganzen Leute entlassen und die leben jetzt quasi obdachlos auf der Straße und treffen sich an so einer prellenden Mülltonne. Und genau, da fand ich super, dass Fred dazu kam mit so einem angeklebten Bart, der so total falsch aussieht.
Ja,
und dann der Müllschlucker da hockt.
Der auch, weil der ja auch seinen Job verloren hat.
Genau.
Den hat er am Anfang ja noch gesagt, oh, den kann man ja sicher noch reparieren, hat ihm dann ja so ein Stück Knochen rausgezogen. Aber eigentlich wollte er, weil er ja vor seiner Frau vor Wilma verheimlicht hat, dass er kein Geld, das Geld von den Kies vom Konto genommen hat, um es den Geröllheimern für die Adoption von Bam Bam zu geben. Ne? Also, und der ist dann aber, ja, dann, als die dann Geld hatten und Kreditkarten, nicht so wie bei den Krediten, da haben wir auch noch gesagt, Kreditkarten werden hier mit einem Hammer zerkloppt, wenn sie voll sind, ja, oder wenn sie leer sind. Ne? Und das ist total super, dass da der Müllschlucker auch noch sitzt, weil er auch seinen Job verloren hat, wie die ganzen anderen Leute. Ne? Ja. Und ey, das ist so großartig. Die haben sofort, wenn du arbeitslos bist, musst du sofort eine brennende Mülltonne finden, offensichtlich.
Natürlich.
Da sehen wir auch, was passiert, wenn du den Leuten die Perspektive wegnimmst halt, ne? Weil wir sehen das bei Barney, ne? Wir sehen ja beim Freds Aufstieg führt ja zum Abstieg aller anderen. Er denkt, er tut was Gutes für die Leute, ne? Du gibst den quasi frei. Die können dann schon mal, ne? Kannst schon mal losschicken. Oh, super, dann haben sie mehr Zeit für ihre Familien. Ja, ja, ne? Das ist schon super, wo sie ihn dann jagen. Ich muss auch sagen, John Goodman war da aber noch flink dabei. Ne? Der war ordentlich im Rennen, muss man sagen. Ne? Das ist auch, John Goodman war ungefähr, der war ein Jahr jünger als ich jetzt, als er den Film gedreht hat. Nur mal so am Rande. Ne? Es ist so, ich dachte so, oh, das ist so. Aber er macht das wirklich, wirklich gut. Ich habe ein Interview von John Goodman gelesen, wo er über diese Zeit geredet hat, und er war ja zu der Zeit sehr hardcore am Trinken, und er sagte bei dem Film auch, war komplett voll. Er kann sich an kaum noch was erinnern, was bei den Dreharbeiten gewesen ist. Also ist ja nicht witzig, aber er hat das ja mittlerweile überwunden und so. Witzigerweise, als er in Deutschland bei Dreharbeiten war, hat er mit dem Trinken aufgehört. Ne? Und, aber er hat das in den 80ern bis in den 90ern, also bis in die 2000 hat er das sehr exzessiv gemacht, mit auch überall so Wodka-Gläser und so versteckt und so. Und er sagte, bei Flintstone war es auch so, er war komplett stramm. Er meinte, der Beruf des Schauspielers begünstigt sowas, weil du immer so in Schüben arbeitest, viel Zeit da verbringst, viel Zeit auf der Arbeit bist, aber nur von 16 Stunden vielleicht so eine Stunde effektiv dann, ne, und viel Wartezeit und so ist halt und so. Auch ein bisschen traurig und so, wenn man das so sieht, aber mittlerweile hat er sich da wieder, also im Griff, Gott sei Dank heute, aber er ist halt ein toller Typ und er ist halt wirklich diese Idealbesetzung für diesen Film, und ich mag da wirklich, wirklich alles.
Ja, ich finde ja auch hier die Frau Wilma mit toll. Elizabeth Perkins, die mag ich übrigens mehr als Halle Berry, aber die finde ich auch super, ja, die passt echt auch wunderbar in die Rolle, genau wie die Frau von Barney, die
Rosie Betty, O'Donnell.
Ja, genau, die passt auch großartig da rein, und auch hier die kleine Tochter von der Feuersteins, wurde von zwei Mädchen gespielt, genau wie Bam Bam, wurde auch von zwei Jungs gespielt. Habe ich übrigens auch nur gelesen, ist mir nicht aufgefallen im Film, deswegen.
Nee, großartig. Ist mir auch nicht aufgefallen.
Aber die passen einfach alle so. Ist Optimalbesetzung in allen Rollen.
Absolut, absolut. Aber mein heimlicher Star ist wirklich neben dem Müllschlucker wirklich der Aradikta.
Der Vogel ist großartig, ja.
Später, der ist ja auch so ein bisschen, als Fred dann halt, ne, wegen diesen Betrügereien, als ihm alles in die Schuhe geschoben wird, kommt ja Wilma und Betty auf die Idee, dann den sagen, Moment, der hat doch diesen Vogel im Büro, der kann doch was mitgekriegt haben, ne? Die holen den dann ja da raus, und der soll dann für Fred aussagen, das tut er auch. Der kann ihn dann ja quasi vor dem Hängen retten, vor den Kollegen, indem er dann sagt, jetzt versammelt euch mal alle um mich und so, nachdem Fred sich bei ihm entschuldigen musste. Und ich musste so lachen, als sie nachts bei Schiefer Enterprises eingebrochen sind und der Aradikta da, ich liebe dieses Wort einfach, das merkst du schon, Aradikta, ja, ja, ne? Ja. Dass er da auf dem, der schläft dann da auf seinem Vogelsitz halt, ne? Und dann wecken die ihn und dann sagt, hallo, schön, dass ihr hier seid. Und so, ja, würdest du bitte hier Fred helfen, ne? Und wie er sagt, Moment.
Ja, ja.
Weil er hat ihn halt wirklich auch scheiße behandelt, und er will ja dann später nur eine Entschuldigung von ihm, und er wird ja dann auch, als dann hier Vander Cave dann das merkt, dass sie den, dass so seine Schwachstelle in seinem Plan war, dass sie den Vogel halt haben und der ja die Wahrheit kennt und offensichtlich Steinzeit Aradikta-Vögel glaubwürdige Zeugen vor steinstarken Gerichten sind. Und er entführt ja dann die Kinder und will im Tausch den Aradikta haben halt, ne? Damit er die endletzten Beweise vernichten kann. Das ist dann der große Showdown im Steinbruch. Und dann, wenn er den ausgeliefert bekommt, ist super, wenn der erstmal bei Fred auf der Schulter sitzt, dann sagt Fred, hör zu, du gehst jetzt rüber, und wie ist der Plan? Wir retten die Kinder und dann retten wir dich? Oh, Großstrategen und so, ne? Und dann später, wenn der wegrennt, also wenn der Cave ihn dann so unter dem Arm hat, Aus dem Hintergrund hörst du, wie der Aradik da ruft: Retten Sie mich aus den Klauen dieses wahnsinnigen Ökonomen.
Ja.
Das ist ja, ja. So eine kleine Szene, aber ich liebe diesen Vogel.
Ja, auch wenn er hier den Wandercave, irgendwo beißt er ihm noch hinten oder sowas, gell? Also, das fand ich witzige Szene. Das
ist total gut. Also, dieser Film hat einfach so total tolle Momente und ich finde auch, dass der sich am Anfang so viel Zeit nimmt, uns diese Welt vorzustellen und das Privatleben und die Beziehung der Figuren untereinander, auch dieses Bowling-Spiel, dieses Bowling-Set, was sie da aufgebaut haben, ne? Wo wir auch all diese Moves aus der Zeichentrickserie haben, so dieses fast schon Schweben von Fred, weißt du, so auf Zehenspitzen und
ja,
so
ja,
halt.
Genau.
Ne? Das ist einfach so toll getroffen, wenn die dann auch diese Jappa-Dappa-Du-Sprünge machen und dann sind sie, und dann hatte ich auch wieder, als ich diese Fellmützen gesehen habe, fiel mir das sofort wieder ein, ja stimmt, die sind ja die Wasserbüffel oder so,
ja.
Ne, irgendwie als Gruppe und so. Da sagte, was seid ihr denn für Neandertaler? Nee, Neandertaler nehmen wir nicht mehr auf nach letzter Satzung. Ne? Und so, das ist so großartig.
Ja.
Und wie gesagt, der große Affe hat nur 65 Punkte.
Da steckt so viel Liebe zum Detail einfach drin und heutzutage würde man das einfach nur irgendwie vor einem Greenscreen machen und
ja.
Alles wäre animiert und da würde komplett der Charme irgendwie fehlen und das ist einfach so toll. Also ja, Dino, die haben ja noch diesen Dino-Haustier.
Oh, der ist
genau.
Auch toll.
Ja,
der ist
in der Nahansicht auch immer ein Animatronic oder sowas und wenn er mal durch die Wohnung flitzt, ist er halt ein doch ganz gut gemachtes CGI-Modell.
Es geht für die Zeit. Ich glaube auch, das war auch eins der ersten dieser Art, die man so mit Haaren animiert hatte zu der Zeit. Ne?
Es ist da auch nicht so schlimm, weil man ja nicht versucht hat, irgendwas realistisch darzustellen, weil es auch eine Comicfigur quasi ist.
Weil die Vorlage eine Zeichentrickserie ist.
Genau.
Und da finde ich sogar, hätte sogar verziehen, wenn man die aus Zeichentrick gemacht hätte.
Auch, ja.
Muss man sagen, bei dem Film. Und aber da muss man sagen, ich finde, so von den Bewegungsabläufen passen die ganz gut. Also die Szenen, die wir mit den computeranimierten sehen, man sieht es auch, wenn die dann nach Hause zurückkommen und so die Kinder entführt sind, dann liegt ja die große Elizabeth Taylor gefesselt mit Dino am Boden und Fred steigt erstmal über sie hinweg, um Dino die Fesseln abzunehmen und steigt dann auch wieder über sie hinweg, weil er sie einfach, das ist halt die böse Schwiegermutter, ne?
Genau.
Die hat ihn ja im Prinzip dazu getrieben, jobmäßig irgendwie was anderes zu machen. Da sind wir wieder beim lebenden Peter-Prinzip, weißt du? Du steigst so lange in einer Hierarchie einer Firma aufgrund vorangegangener guter Arbeiten, bis du eine Ebene erreichst, in der du eben keine gute Arbeit mehr machst und auf der bleibst du dann inkompetent sitzen und verhinderst den Durchmarsch besserer. Wie John Sheridan das in Babylon 5 als Präsident gemacht hat. Nein, aber ich muss sagen, ich finde das so total großartig und auch der ganze Score, die Musik, die immer wieder die Anspielung des Sounds und so halt, ne, also das Flintstones-Intros an allen möglichen Stecken, macht so einen Spaß mit den Figuren, die dann auch diese Comic-Moves drauf haben, wie dieses Hochspringen und fast Schweben und so bei Jappa Dappa Du und so. Also, der hat seine 350 ein paar Millionen auch wirklich redlich verdient durch diese unfassbar geilen, steinstarken Sets, die wir hier sehen. Halt, ne? Und ich muss sagen, ich habe bei der letzten Szene von dem Film habe ich wirklich so gefeiert, wo sie diese letzte Szene aus der genau nachgestellt haben aus den Flintstones, dieses, wenn sie aus dem Autokino, der Film endet ja quasi, wo sie sich dann so im Steinbruch da so necken und dann siehst du das Autokino und dann fahren sie da raus, dann kriegen sie dieses riesen schwarze Fleisch an die Seite, dann kippt ja das Auto, ne, und dann kommen sie nach Hause und dann ist genau das, sie gehen rein in die Wohnung, man sieht da noch wie der Säbelzahntiger an Fred vorbeiläuft, der Animierte, da sieht man auch, wie John Goodman so einen Move zur Seite macht, als wenn irgendwas noch an ihm vorbeirennt.
Ja, also, das ist gut gemacht.
Wie gesagt, die haben das wirklich gut gemacht und er dann, und dazu das Meet the Flintstones Intro und wie er dann die Flasche Milch rausstellt, reingeht und du sagst, und jetzt weiß ich alles, ne? Du siehst dann, wie er den Säbelzahntiger rauswirft, der durchs Fenster reinspringt, der ihn rauswirft und dann dieses Klopfen, Wilma, Wilma, Wilma und so. Und
ja, das ist super.
Eine pure Liebe. Also ich habe mich, als du den Film vorgeschlagen hast, war ich sofort Feuer und Flamme, weißt du, so instant, so total Bock drauf halt, ne?
Ja, ich habe das nicht erwartet. Also ich habe erst so ganz vorsichtig gefragt, na Gregor, hättest du vielleicht Bock auf die Flintstones? Und ich dachte mir so, es kommt zurück, so ach, unsicher. Aber ja, du warst direkt Feuer und Flamme, sehr begeistert, sehr angetan. Und jetzt hocken wir hier und sprechen drüber.
Und ich hab da wirklich, ich muss ja auch sagen, ich habe mir den sogar noch mal, weil den du ja nicht so DVD und Blu-ray ist ein bisschen schwer zu kriegen, den kriegst du immer nur so als DVD-Doppelpack mit dem zweiten Teil. Ich habe mir den nochmal digital im großen A nochmal gekauft, weil ich den nochmal so in einer HD-Version so mal sehen wollte halt, ne? Und das hat die Animation nicht so viel besser gemacht, ne? Aber es hat mir nochmal so ein bisschen genauer gezeigt, auf wie viele Details die im Hintergrund geachtet haben, was Kostüme, Make-up und Ausstattung angeht. Also, und selbst wenn das 40 Millionen von den 45 Millionen Dollar Budget gekostet hat, wäre das wirklich jeder Dollar da rein gut investiert halt, ne?
Auf jeden Fall.
Und das passt super. Und ja. Die Anspielung auch so bei so Sachen wie mit diesem Meeting, wo Fred reinkommt, da ist dieses Firmenmeeting und er ist ja nur der Strohmann, was er ja nicht weiß, und kommt dann da rein und macht dann erstmal bei dem Meeting erstmal so den Fuß auf den Tisch und sagt, ich hatte leider einen Platten, mit der Anspielung, dass er einen Nagel im Fuß hatte.
Genau.
Deshalb kam er zu spät und so. Und dann wird er auch in Deutsch mit einem falschen Nachnamen angesprochen, was so eine von Mr. Schiefer, ja, eigentlich wissen wir gar nicht, wer du bist. Im Original sagt er, glaube ich, Gladstone, was einer der ersten eigentlichen Namen für die Flintstones gewesen ist. Also er nennt den Namen, den die Serie ursprünglich haben sollte, bevor man sich dann aber dann nochmal umgeändert hat. Also auch auf solche liebevollen Details, auch aus dem Lore dieser Serie raus, hat man geachtet und eingefügt und so. Also da waren auch schon Fans der Vorlage am Werk. Und das sieht man an allen Ecken und Enden in diesem Film.
Ja, der ist einfach großartig. Und ich war sehr positiv überrascht, wie gut der wirklich jetzt auch nach all den Jahrzehnten noch ist. Wie gesagt, damals mal gesehen, vielleicht noch mal so um die 2000er rum, irgendwie auf VHS oder DVD. Aber wirklich toller Film, der mich in vielen Momenten sehr überrascht hat. Vor allem eben auch mit der Doppeldeutigkeit, mit der Gesellschaftskritik, die man so eingebaut hat,
ja.
Und dem coolen Humor.
Ja, er muss Barney feuern, solche Geschichten zum Beispiel. Er muss sein, ne, der, wir haben ja schon drüber geredet, dass es ein bisschen komisch ist, bei einem freiwilligen Test wird der ihn versiebt, wird entlassen, aber naja, gut. Ne, und so, und dann muss er ja Barney rauswerfen und so, seinen besten Freund und so. Und der nimmt das ja auch alles noch hin, weil er ihm noch so dankbar ist wegen dem Geld für die Adoption und so. Und das ist auch so, das ist auch toll. Und ich habe mich auch gefragt, auch als sie dann wieder zusammenfinden, ne, wo er ihm dann so die Wahrheit sagt, dass er, hey, du bist eigentlich viel zu blöde, du hast es mir zu verdanken, ne, dass du diesen Test gemacht hast. Ja. Hey, was ist denn ein Deckungsbeitrag? Hä? Ne, was ist soll und haben? Hey Fred, was ist 2 und 2?
Ja.
So halt, ne? Das ist so großartig. Aber dass die beiden dann doch mehr sind als Arbeitskollegen und Nachbarn, sondern so eine tiefgreifende Freundschaft die beiden halt verbindet und so. Und das ist, ich finde, den Moment, wo die beiden so dieses Anbucken machen, wenn ihnen schon die Schlinge um den Hals liegt, sprichwörtlich in diesem Film, so die noch den Kopf auf die Schulter drehen und so, das fand ich toll. Ich fand auch cool, dass die gute Gisela, Kieselerstein in Deutsch.
Kieseler, genau.
Dass die am Ende ja dann, als sie gemerkt wird, dass das für ihren Chef nur ein One-Way-Ticket ist und er nur eins gebucht hat, dass sie ja dann am Ende auch nochmal die Seiten wechselt und so. Ne? Und
ja, genau.
Dem guten Fred auch nochmal hilft, weil dieser auch dieses Finale in dem Steinbruch, ne, wo sie im Prinzip diese ganzen Abläufe, die sie vorher in diesem Minimodell schon gezeigt haben, wie diese Firma industriell, der Steinbruch so mit Industriemaschinen laufen soll, der läuft genauso im Endkampf ab.
Genau, weißt du, ja.
Wo der Dampfen wirft den Stein da oben hin, dann kommt das zum Rollen und pipapo.
Sieht auch alles genauso toll aus. Ja, und wie gesagt, alles so hochwertig gemacht, dass das eben einfach auch authentisch aussieht auf diese Comic-Art und Weise, ja, auf diese Cartoon-Art und Weise.
Also mir fällt echt kein Film ein, der das so gut eine ganz andere Welt getroffen hat, ehrlich gesagt. Also also was jetzt so eine Comic-Vorlage ist halt.
Ja,
ne?
Genau.
Was so eine Zeichentrickserie, das ist schon so ein Realfilm bei den Simpsons wäre, glaube ich, sehr schwierig halt, ne, oder so, weißt du, das ist bei einer Zeichentrickserie, wie wäre wohl ein Jetsons Kinofilm halt, ne,
ja.
Der so echt wäre, das wäre wahrscheinlich auch, na, vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil du nicht so Dinos und so bräuchtest, aber wie gesagt, der Film ist von hier vorne bis hinten gut und jetzt will ich gleich BC-52 nochmal hören.
Weißt du? Den Song werde ich hier natürlich auch irgendwie irgendwo eingespielt haben. Also den sollte man nochmal gehört haben und viele werden sich mit Sicherheit auch dran erinnern an den Song. Und ansonsten bin ich eigentlich schon durch. Also ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen, außer dass wir sehr schwärmen über diesen Film und den einfach toll finden. Ja. Und ich schaue den euch an.
Unbedingt, haut ihn euch an. Das ist ein absolut steinstarker Film. So muss man wirklich sagen, der auch jetzt, ich meine, der ist jetzt 40 Jahre alt. 30 Jahre ist der jetzt alt, ne? Ist krass, oder?
Ja, Wahnsinn, auf jeden Wahnsinn. Fall.
Ja.
Ach ja.
Schön, das schön.
War mir eine Freude, Gregor. Vielen Dank an alle anderen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Jappa dappa du.